Wie ist das nun mit dieser Auferstehung? Haben Sie schon mal einem anderen Menschen gegenüber gesagt, was Sie davon halten? Ist es so, dass mitten in der Nacht quasi ein Lichtblitz in diesem Grab aufstrahlt, vielleicht mit der Kraft einer Atombombe in einer kleinen Millisekunde? Dann holt er tief Luft, der zu Tode gefolterte Leichnam, nimmt die Binden weg und steht auf. Und dann puff, sprengt noch den Stein von der Tür. Auferstehung, ganz real, ja genauso real wie die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Auf jeden Fall ist es so, dass am Anfang die Frauen, die Jünger, auch Petrus, wirklich nicht gut wegkommen, schon in der Osternacht. Die checken nichts. Sie begreifen nichts, sie erinnern sich an nichts, sie wissen nichts, sie erkennen nichts und sie glauben auch nichts. Das bleibt so. Egal, ob das Grab jetzt voll oder leer, der Stein davor oder weg ist. Jesus, der Auferstandene, heute die erste Stelle, wo er auftaucht im Lukas-Evangelium, in diesem Gang nach Emmaus, er schimpft. Er hat schon mal früher geschimpft im 9. Kapitel. O, du unnütze und törichte Generation, wie lange noch muss ich euch ertragen? Jetzt schimpft er wieder. Ihr Begriffsstutzigen, ihr Unverständigen, ihr Langsamen im Herzen, heißt es lustigerweise. Und dann fängt er an, es zu erklären. Skepsis, nicht wissen, nicht glauben. Und dann plötzlich dieser Auferstandene, mit dem sich alles dreht. Die Auferstehung ist real, sagt die Bibel. Ganz wortwörtlich zu nehmen. Selbst die Gegenthese wird entkräftet, die Betrugshypothese, dass jemand den Leichnam hätte gestohlen hätte. Darauf weisen im Matthäus-Evangelium die Gegner hin auf Pilatus: Bewach bitte das Grab ganz ordentlich, dass keiner auf die Idee kommt, den Leichnam zu stehlen, ansonsten erzählen sie noch, der sei auferstanden. Das kennen Sie aus der aktuellen Kriegspropaganda. Wenn ich eine Schandtat plane, dann behaupte ich, bevor ich es getan habe, meine Gegner würden das von mir sagen. Also zum Beispiel, wenn ich Chemiewaffen einsetze, sage ich, meine Gegner würden mir unterstellen, ich würde als erstes Chemiewaffen einsetzen und das ist eine Fake News. Sowas taucht auch schon im Evangelium auf, interessanterweise. Paulus, der schöne, temperamentvolle, zweite Lesung, regt sich drüber auf, über die, die nicht an die Auferstehung glauben. Ein paar Verse bringt das noch mehr auf den Punkt. Ist Jesus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos. Paulus sagt, christlicher Glaube ist sinnlos, wenn du nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus und dir selbst glaubst. Also, toter Leichnam fängt an zu atmen und läuft auf der Erde rum. Ganz praktisch gesprochen. Und auch bei mir Auferstehung von den Toten, wie es im Credo immer verkündet wird, auch ich kriege irgendwie einen ähnlichen Körper zurück in der zweiten Schöpfung und laufe dann irgendwo rum damit, mit einem verklärten Leib. Petrus breitet sich da groß drüber aus. Das war die erste Lesung, die Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2. Auch der hängt alles auf an der leiblichen Auferstehung von den Toten. Er findet ein Bibelzitat, einen Psalm 16,10 in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, und sagt, sein Leib schaut die Verwesung nicht. Guck rein, da steht's in dem Psalmen 16,10, Jesus verwest nicht, Jesus steht leiblich auf. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er blamiert sich bei den Griechen in Athen auf dem Areopag, als er anfängt, von der leiblichen Auferstehung zu reden. Apostelgeschichte 17, weil die Griechen halten ihn für einen völligen durchgeknallten Spinner. Griechen glauben nicht an die Materie, nur an den Geist. Und dass die Materie wieder aufersteht, ist für sie eine Horrorvorstellung. Und jemand, der solche Sachen glaubt, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also die ganze Bibel, ich könnte noch 20 mehr Stellen aufzählen, ist sehr, sehr klar darin, dass die leibliche Auferstehung so sein muss und nicht anders sein kann. Man könnte das inkarnatorische Prinzip nennen. Christentum heißt, es ist zum Anfassen. Jesus wird Mensch, es ist zum Anfassen. Er läuft rum, es ist zum Anfassen. Er stirbt, es ist zum Anfassen. Und er steht auf, auch das ist zum Anfassen. Wenn Sie dieser Meinung sind, sind Sie eine totale Minderheit. Deswegen möchte ich Ihnen mal die Gegenposition vorstellen, dass Sie sie auch mal gehört haben und dann am Ende meine Meinung dazu sagen, damit Sie auch Ihre Meinung bilden können. So ziemlich alle Theologen, die mir begegnet sind, halten das für totalen Unsinn. Sie glauben nicht an die Bibel im wortwörtlichen Sinne. Also die ganzen Wundergeschichten, all das stimmt nicht und das ist auch ein Grund, warum die Kirche da steht, wo sie steht. Eigentlich wollte ich nicht darüber predigen, aber am Samstag in der Ausgabe des Donaukurier war da ein ziemlich großer Artikel dazu drin. Ich weiß nicht, wer sich die Mühe gemacht hat, den zu lesen, von einem Albert Herchenbach auf Seite 32, bald nur noch ein Eier-Event? Und er bringt Statistik zu Beginn. Er sagt, ja, bei uns gibt es nur noch 47% der Deutschen, die Ostern mit der Auferstehung verbinden. Also 53%, die Mehrheit, verbindet mit Ostern irgendwas anderes, ich weiß nicht was. Nur 8% der Deutschen glauben tatsächlich an eine reale Auferstehung. Nur 8. Also 92% nicht. Und an die Konzeption eines Lebens nach dem Tod, nach diesem Artikel, glaubt nur noch ein Viertel der Bevölkerung. Das heißt, wenn ich richtig rechne, 8% der Christen glauben an eine leibliche Auferstehung und 17% glauben noch an irgendeine andere Form, wahrscheinlich von Reinkarnation oder was auch immer. Eine ziemlich kleine Minderheit. Und Theologen beschäftigt das seit Jahrzehnten und sie behaupten, Schuld daran ist dieser naive, bildliche Glaube der Kirche, der in der Bibel ja grundgelegt ist. Der Theologe, den der Artikel zitiert, ist ein immerhin schon 77-jähriger Alttestamentler. Also keiner, der sich mit dem Neuen, sondern einer, der sich mit dem Alten Testament beschäftigt und der schon von seinem Lehrer Otto Kuss in München geprägt wurde, wahrscheinlich in den 60er Jahren. Auferstehung ist nur symbolisch zu verstehen. Lass es mal hören. Der meint, Jesus ist nicht auferstanden, sondern aus dem Tod gerettet worden, wie auch immer das zu verstehen ist. Er sagt, er ist in den Herzen der Jünger auferstanden und ob er leiblich auferstanden ist, ist gar nicht so wichtig. Er sagt, diese Auferstehung in den Herzen führt dazu, dass diese verschreckten, traumatisierten Jünger zu überzeugenden Predigern des Evangeliums werden. Und der Hörer des Evangeliums, das ist der dritte Schritt, überträgt das auf sein eigenes Leben. Also ich habe auch Erfahrungen, Grenzerfahrungen, wo es nicht mehr weitergeht, Todeserfahrungen, wo ich irgendwie erlebe, dass eine Form von Hoffnung und Errettung passiert. Das Beispiel, das dann gebracht wird, ist das Wiedererleben, das Wiederaufbrechen der Natur im Frühling. Schaut ja monatelang so aus, als sei es tot, und dann geht es doch irgendwie weiter. Und aus diesen Schritten, behauptet Theo Seidel und sein Lehrer Otto Kuss, entsteht dann ein christlicher Glaube an das ewige Leben. Auferstehung ist nur symbolisch zu verstehen. Ich lege mich nicht fest, ob der wirklich auferstanden ist oder nicht. Ich lege mich nicht fest, ob das Grab voll oder leer ist, ob diese Betrugshypothese stimmt, dass sie den Leichnam geklaut haben oder eben nicht. Angeblich ist die Kirche schuld an diesem naiven Auferstehungsglauben und, Zitat Otto Kuss, die Maler haben alles kaputt gemacht. Die Maler haben alles kaputt gemacht. Sie kennen vielleicht den Isenheimer Altar, wo Christus auffährt von den Toten. Diese Bilder sind naive Kindersprache. Und das ist der Grund, warum heute keiner mehr an christlichen Glauben hat, weil diese Bilder für einen aufgeklärten, naturwissenschaftlichen Menschen nicht passen. Gott durchbricht keine Naturgesetze. Und wenn dann ein Kind fragen sollte, was ist dann Auferstehung, sagen die Vertreter der symbolischen Auferstehung, ja, das ist ungefähr so, wie wenn deine Oma tot ist und du erinnerst dich, wie das Lieblingsessen von ihr geschmeckt hat und spürst diesen Geschmack, dann ist in deinem Herzen deine Oma wieder auferstanden. Das ist die Position, die die überwiegende Mehrzahl katholischer, akademischer Theologen vertreten. Nicht den naiven biblischen Glauben. Und jetzt sage ich Ihnen, also jetzt möchte ich Sie natürlich erstmal fragen, wo Sie sich positionieren in dem Ganzen. Ich möchte schließen mit dem, wo ich mich verorte. Mir ist die symbolische Auferstehung zu kompliziert. Ich kann mir diese vier Punkte nicht merken und ich kann sie auch einem Jugendlichen nicht erklären, weil ich sie nicht logisch finde und nachvollziehen kann. Wenn etwas nur in einem Herzen aufersteht, symbolisch, kann ich daraus keine Hoffnung schöpfen, dass es bei mir weitergeht. Ich kann nur eine Hoffnung schöpfen, wenn es auch wirklich so war. Ein zweites Problem, das ich habe, ist, Kinder verstehen Symbolik nicht. Pädagogisch ist das so, frühestens mit 12 Jahren sind junge Menschen analogiefähig und können das eine auf das andere übertragen. Große Wahrheiten sind aber immer einfach. Und die großen Heiligen haben ganz viele schlichte Geister gehabt, also keine Hochintellektuellen, die aus der Reinheit ihres Herzens die Wahrheit des Glaubens begriffen haben und es mit ganz einfachen Worten darstellen konnten. Ich kann mir einen symbolischen Auferstehungsglauben nicht vorstellen. Ich finde, Leben ist real. Also entweder hat Gott die Welt gemacht oder eben nicht. Und wenn er sie machen kann, dann kann er auch alles verändern. Wenn ein Mann sagt zu einer Frau, ich liebe dich, dann ist das entweder real oder nicht. Also mit einer symbolischen Liebe kann ich nichts anfangen. Mit einer symbolischen ehelichen Treue kann ich auch nichts anfangen. Und wenn ich einem Kind sage, ich sorge symbolisch für dich, aber ich überweise dir keinen Unterhalt, damit kann ich auch nichts anfangen. Christentum ist für mich in dem Augenblick überzeugend geworden, wo ich Inkarnation verstanden habe. Incarno, ins Fleisch hineingehen. Dann, wenn die Dinge Fleisch werden, verstehe ich es auch. Also wenn Sie es wollen, das Osterschinkenprinzip. Und so ist eben auch österliche Freude konkret. Wenn ich in der Osternacht durch die Reihen gehe und alle sind müde und erschöpft und froh, dass sie endlich zu Netflix nach Hause können, dann ist das so. Aber ich habe schon an der Tür gesagt, die Katholiken sind ja sinnesfreudige Menschen. 40 Tage wird gefastet und 50 Tage gefeiert. So muss das sein, bis Pfingsten. Ich habe Ihnen was erzählt zu zwei Formen von Auferstehungsglauben, damit Sie sich selbst verorten können in dem, was heute Mainstream ist und dass Sie dazu was sagen können, wenn man Sie fragt. Auch über den Glauben, der Sie trägt, die Hoffnung, die Sie trägt und die Freude, die Sie, hoffe ich doch mal, erfüllt. Amen.